Oder auch die Nachbarvölker, die ordnen den Gott Israels so ein. Ja, jedes Volk hat so seine Götter, das war damals der Pluralismus. Die Amalekiter haben ihre Götter und die Babylonier ihre und die Hebräer, ja, die haben nur einen, die sind ein bisschen arm dran. Und Gott sagt, ich bin der Herr über die ganze... Es gibt diese wunderbare Geschichte, da greifen die, ich glaube, die Aramäer Israel an und ziehen, also Syrien greift Israel an, das ist schon mal vorgekommen, werden geschlagen und dann sagen die Aramäer, ah, ihre Götter, also die von Israel, die Götter sind Berggötter. Also die hatten im Bergland gekämpft. Das nächste Mal greifen wir in der Ebene an, da werden wir sie schlagen. Und Gott, ja, Gott hat eine Überraschung für sie bereit, dass er nicht auf Berge angewiesen ist. Also Gott sagt, ich bin anders als die Götter der Völker. Ich lasse mich nicht in diese Reihe stellen. Ich lasse mich nicht, ja, ich bin ein eifersüchtiger Gott, sagt er. Nicht, wir denken sofort, das ist moralisch irgendwie abgewertet, aber er sagt, ich bin der Einzige. Erste Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Gott ist der ganz andere. Er ist heilig und das sehen wir darin, wie Menschen ihm begegnen. Die Bibel berichtet uns von vielen Gottesbegegnungen von Menschen. Und die sind immer geprägt von einer Mischung aus Erschrecken, Furcht und Zittern, Schönheit und Faszination. Es ist nicht einfach nur dunkler Schrecken, albtraumhaft. Aber es ist dieses Erschaudern. Was ist das hier? Und gleichzeitig eine Wahrnehmung davon, hier ist Licht, hier ist Schönheit. Also, du hast eben von dem heiligen Boden geredet, ne? 2. Mose 3, Mose steht vor diesem brennenden Dornbusch und Gott sagt, und er versteht in dem Moment noch nicht, dass es Gott ist, zieh die Schuhe von deinen Füßen, denn der Boden, darauf du stehst, ist heiliger Boden. Er begegnet hier Gott. Als dann Gott die Israeliten aus Ägypten geführt hat, an den Sinai, wo er ihnen die 10 Gebote geben will und das ganze Gesetz, sagt er, jetzt will ich dem Volk begegnen. Und dann kommt ein Rauchen, ein Donnern, Erdbeben. Und dann sagen die Israeliten zu Mose, geh du bitte vor. Wir halten sicheren Abstand, rede du mit Gott, erzähl uns dann, was er gesagt hat. Weil sie so erschrecken über die Gegenwart Gottes. In 5. Mose 4, 24 sagt Gott, Mose sagt über Gott, der Herr, dein Gott, ist ein verzehrendes Feuer. Und in Jesaja 6 haben wir diese große Vision von dem Propheten Jesaja, der Gott in seinem Thronsaal sieht. Und seine Reaktion ist nicht, oh toll, spannend, wollte ich schon immer mal sehen, darf ich ein Selfie machen, sondern weh mir, ich vergehe. Und er fällt zu Boden. Und das zieht sich durch auch ins Neue Testament. Das ist nicht, wir denken, ja, das ist das alttestamentliche, dunkle Gottesbild. Lukas 5, der große Fischfang. Ja, Petrus fängt keine Fische. Jesus hat einen Tipp, sagt ihm da, die Netze auswerfen. Und es gibt einen unglaublich großen Fischfang. Und wiederum, Lukas sagt nicht, oder Petrus sagt nicht, oh, wie cool, praktisch. Du kommst jetzt immer mit, sondern er fällt in diesem Boot und ich habe euch das schon ein paar Mal gesagt, ein Boot voll mit zappelnden Fischen, so voll, dass es fast sinkt. In diesem Boot mit den zappelnden Fischen fällt Petrus auf die Knie und sagt, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Und Jesus sagt nicht, oh, das hast du falsch verstanden. Er sagt, fürchte dich nicht. Und hat eine Berufung für ihn. Sturmstillung. Wer ist der? Sogar Sturm und Wellen sind ihm gehorsam. Verklärung. Offenbarung 1 sieht Johannes den verherrlichten Christus voller Licht und er fällt zu seinen Füßen wie tot, heißt es da. Der heilige Gott begegnet uns oder begegnet Menschen und da ist immer Faszination, Schönheit, Erschrecken. Das ist unser Gott. Ich musste wieder dran denken und ich zitiere es bei der Gelegenheit eigentlich immer, aber es ist auch immer gut. The Lion, the Witch and the Wardrobe, Narnia, wer es kennt, da ist also Jesus begegnet in Gestalt eines Löwen, lange Geschichte. Und die Kinder, die da die Hauptrolle spielen, erfahren, wie, ach so, Aslan ist ein Löwe und fragen dann, is he quite safe? Ist er denn ganz sicher? Ich bin so ein bisschen nervös, wenn ich einem Löwen begegne. Und Mrs. Beaver, die tatsächlich eine Beaver-Frau ist, sagt, that you will, dearie, and no mistake, ja, du wirst nervös sein, if there's anyone who can appear before Aslan without their knees knocking, they're either braver than most or else just silly. Also wer Aslan begegnen kann, ohne mit Knien zu zittern, ist entweder mutiger als die alle anderen oder einfach dumm. Ist er denn sicher? Antwort, nein. Natürlich ist er nicht sicher. Aber er ist gut. Er ist der König, sage ich dir. So ist der heilige Gott. Natürlich ist er nicht sicher, aber er ist gut. Er ist der ganz andere. Und er ist heilig, das sehen wir dann auch. Ich hatte gesagt, wir verbinden das Wort heilig mit einer bestimmten moralischen Qualität. Und das sehen wir dann auch. Aber es ist verwurzelt in seinem Wesen, dass er eben dieser ganz andere Gott ist. Ist, dass er dann auch gut ist und er selbst definiert, was gut ist. Zweite Mose 15, Vers 11 singt Miriam Lobpreis, also die Schwester von Aaron und Mose, nach dem Durchzug durchs Rote Meer. Herr, wer ist dir gleich unter den Göttern? Wer ist dir gleich, der so herrlich und heilig ist, schrecklich, löblich und wundertätig? Er ist voller Macht, er tut Wunder und er ist heilig. Jesaja 5, Vers 16, ich schlage jetzt nicht alles auf, sagt der Prophet, dass Gott heilig ist in Gerechtigkeit. Und ganz interessant, 4. Mose 23, 19, Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge. Also Gott lügt nicht, denn er ist kein Mensch, ist die Begründung. Ich bin anders als ihr. Ich bin die Wahrheit in Person. Oder Hosea 11, Vers 9, das lese ich mal. Das ist eine grandiose Aussage. Propheten Hosea, wo kapitelweise darüber gesprochen hat, dass jetzt eigentlich Gericht kommen muss, wegen der Sünde der Menschen. Und dass es jetzt wirklich soweit ist. Und dann sagt Gott, ich kann nicht. Hosea 9, Vers 11. Nee, 11, Vers 9, so rum. Ich will nicht tun nach meinem grimmigen Zorn, noch Ephraim, also Israel, wieder verderben, denn ich bin Gott und nicht ein Mensch. Heilig in deiner Mitte, darum komme ich nicht im Zorn. Also auch seine Barmherzigkeit ist ein Ausdruck seiner Heiligkeit. Gott ist heilig. Ich wünsche mir, dass wir Raum haben, das wahrzunehmen, wie Gott ist, wie er uns begegnen will. Und das ist mein zweiter Punkt, die natürliche Reaktion von Menschen, hatten wir schon gesehen, ist dieses Wort von Jesaja, weh mir, ich vergehe. Und das zieht sich durch die ganze Bibel durch, ich habe euch ein paar Beispiele genannt. Das zieht sich auch durch die Geschichte durch, wenn Menschen Gott begegnen in besonderer Weise. Das ist so der Moment, wo sie etwas begreifen von seiner Heiligkeit. Dann sagst du nicht, aha, ist ja interessant. Es gibt immer dieses Gerede, ja, wenn ich Gott mal treffe, dann habe ich eine lange Liste von Fragen, die ich ihm dann stellen will. Ja, schreib ruhig die Liste, aber ich bin überzeugt, wenn ich Gott Auge in Auge gegenüberstehen werde, dann werde ich keine Liste mit Fragen rausholen. Dann werde ich auch nicht lange stehen bleiben, sondern werde ich einfach wahrscheinlich schluchzen vor seinen Füßen liegen oder so. Er ist dieser heilige Gott. Und das ist natürlich unbequem. Und das kann auch stören. Wenn du einfach einen geordneten Ablauf haben willst, dann ist das nicht das, was du willst. Und es gibt so eine Tendenz, auch unter Christen, dass wir damit nicht umgehen wollen, mit dieser Heiligkeit Gottes. Und das dann verharmlosen. Oder beschwichtigen. Oder sagen, naja, so ist, das ist ein archaisches Gottesbild, das muss man irgendwie überwinden oder so. Das war ein Missverständnis. Jesus ist ja gekommen, um dann zu zeigen, dass Gott gar nicht so ist. Und ich glaube, das ist das Missverständnis. Also natürlich gibt es verzerrte Gottesbilder. Es kann auch sein, dass du ein Bild von Heiligkeit Gottes und von Heiligung hast, die dir die Luft abschnüren. Die ganze Zeit denkst, ich müsste ganz anders sein und keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, wie es weiter. Gott führt uns in die Freiheit. Er schenkt uns seine Gnade. Aber er ist der heilige Gott. Und die gute Nachricht ist nicht, dass er es dann doch nicht ist, sondern dass er einen Weg bahnt für uns, dass wir vor ihm sein können. Also meine Überzeugung ist, wenn Christen, wenn Kirche das alles so runterdimmen, dann haben sie eben auch nichts mehr anzubieten. Es gibt einen englischen Historiker, Tom Holland, also nicht Spider-Man, sondern ein anderer, der einen großartigen Geschichtspodcast macht. Er bezeichnete sich selber als Agnostiker. Und er hat über die Grundlagen unserer westlichen Kultur geforscht und landete irgendwie immer wieder bei Jesus und beim Christentum als Quelle für vieles, was wir so als normale westliche Werte verstehen. Thema für sich. Aber er ermutigt die Kirchen und sagt auf gut Englisch, preach the weird stuff. Also die komischen Sachen. Jesus ist Gott und Mensch. Wunder, Jungfrauengeburt. Den ganzen komischen Kram, predigt das. Kürzt es nicht weg, weil ihr denkt, dass ihr das den Leuten nicht mehr zumuten könntet. Sondern das ist das, was durch zwei Jahrtausende das Christentum auch herausgehoben hat. Wenn wir nur irgendeine politische oder philosophische Botschaft haben, da gab es schon viele. Da wird es auch noch viele geben. Die Antwort Gottes ist nicht, ja, ich bin doch gar nicht so. Die Antwort in den Begegnungen mit Gott ist immer wieder, dass Jesus kommt und seine Hand auf denjenigen legt, der da gerade zu Boden gegangen ist und sagt, fürchte dich nicht, steh auf. Aber eben nicht, fürchte dich nicht, du hast mich falsch verstanden, sondern fürchte dich nicht, ich bin jetzt da, ich bin für dich, ich liebe dich und ich tue alles für dich. Ich ebne den Weg für dich in meine Gegenwart. Wir sehen, wie seit dem Sündenfall eigentlich Gott konfrontiert ist mit dieser Trennung zwischen dem heiligen Gott und uns unheiligen Menschen. Und der erste Schritt ist, dass er die Schuld bedeckt. Er macht Kleider aus Fellen für Adam und Eva. Er entwickelt Rituale, ja, den ganzen Tempelgottesdienst, die Stiftshütte außerhalb des Lagers mit strengen Sicherheitsvorkehrungen. Da darf nicht einfach jeder reinmarschieren, weil da der heilige Gott ist. Und du kannst nicht einfach mit deiner ganzen Sünde, also wir sagen das so, zu Gott kannst du so kommen, wie du bist. Jetzt hör mir genau zu, ohne Jesus Christus endest du bei diesem Weg als Häufchen Asche, als unheiliger Mensch vor einem heiligen Gott. Der Herr, dein Gott, ist ein verzehrendes Feuer. Und deshalb schafft er erstmal Räume schon im alten Bund, wie Menschen ihm trotzdem begegnen können, unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen sozusagen. Ich denke immer wie so ein Nuklearlabor oder sowas. Einen Schutzanzug anziehen muss, hier Virologie. Und dann kommt er selbst in Jesus Christus und stellt sich in die Bresche. Und das ist 2. Korinther 5, Vers 21. Ihr könnt das ganze Neue Testament vorlesen. 2. Korinther 5, 21, denn er, Gott, hat den, der von keiner Sünde wusste, Christus, der Gott selbst ist, ins Fleisch gekommen, den hat er für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden. Ich könnte auch sagen, die Heiligkeit würden, die vor Gott gilt. Jesus selbst tritt in die Mitte, er selbst tritt in die Bresche. Und als der, der am Kreuz diese Trennung überwindet, sagt er, fürchte dich nicht. Und dann sagt er, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. In unseren Gemeinden endet die Geschichte oft an der Stelle. Ja, und er vergibt dir deine Sünde und das tut er. Und immer wieder gerne. Aber er sagt, ich will, dass du heilig bist. Und vielleicht fühlst du dich da immer noch überfordert. Du sagst ja, also begnadigt verstehe ich, aber heilig verstehe ich nicht. Und da müssen wir nochmal drauf gucken, was heißt heilig? Abgesondert, ausgesondert für einen besonderen Gebrauch, anders. Das war wieder in Israel, ja, wir wollen sein wie alle anderen Völker. Wir wollen auch einen König, so wie die anderen. Das war genau das, was sie nicht sollten, sein wie alle anderen. Was macht den Garten von Joschis Eltern, was macht den heilig? Oder was macht den Berg, wo Mose vor diesem Busch steht, was macht den Berg heilig? Oder die Gefäße, die dann im Tempel benutzt wurden, wo gesagt wurde, die darfst du nicht auch noch als Aschenbecher benutzen oder als sonst was, sondern die sind heilig, nur für den Gebrauch im Tempel. Was macht die heilig? Die sind ein bisschen kostbarer und so weiter, aber dann später im Königtum hatte Salomo auch ein ganz nettes Haus. So, das war auch nicht schlechter als der Tempel. Aber es war nicht heilig, sondern der Tempel war heilig. 2. Mose 30, habe ich mal ein Beispiel gefunden. Aaron und seine Söhne sollst du auch salben und sie mir zu Priestern weihen und du sollst mit den Israeliten reden und sprechen, eine heilige Salbe soll mir dies Öl bei euren Nachkommen sein. Auf keines anderen Menschen Leib soll es gegossen werden. Du sollst es auch sonst nicht in der gleichen Mischung herstellen, denn es ist heilig. Also die Salbe ist heilig. Du sollst das nicht nochmal für privat machen, mit der gleichen Rezeptur. Das ist auch nur eine Salbe. Aber es ist heilig, weil Gott sagt, das ist für mich. Das ist für diesen Gebrauch. Das ist für die Priester. Also was macht den Berg heilig? Der ihn beansprucht, der darauf dem Mose begegnet. Der in dem Garten dem Bruder zu seinem Kind macht, zu unserem Bruder macht, in der Taufe. Das ist es, der ist es, der es heiligt. Und wenn du Teil von Gottes Volk bist, wenn du zu Jesus Christus gehörst, dann heißt das nicht nur, dass du bestimmte religiöse Überzeugungen dir irgendwie zugelegt hast, dich mal dafür entschieden hast oder mal guckst oder so, sondern heißt es auch, dass der heilige Gott seine Hand auf dich legt und sagt, du gehörst mir. Du gehörst mir. Du bist mit meinem Zeichen gekennzeichnet. Mein Name ist über dir genannt. Das heißt, du bist heilig, ausgesondert für mich. Und deshalb sollst du nicht noch irgendwelchen anderen Göttern oder selbstgemachten Gottheiten, Götzen, was auch immer dienen, sondern nur mir, denn du gehörst mir. Gott ist nicht ein Service-Provider, der sagt, ich habe irgendwie Lebenshilfe und Heilung und dies und das. Wenn du es woanders kriegst, ist auch okay. Also du bist nicht heilig für Aldi, ja, du darfst auch woanders einkaufen. Aber Gott sagt, ihr gehört nur mir. Und das ist übrigens das Beste, was uns passieren kann. Er legt seine Hand auf dich. Also heilig können wir auch übersetzen, Ja, was macht diesen Tisch besonders? Irgendwo im Biergarten. Der ist reserviert. Da darf nur der Christian sitzen, wenn er da im Urlaub kommt. Oder wer auch immer da den Tisch reserviert hat. Ja, der ist nicht besser, schlechter als die anderen Tische. So, da fängt es an. Gott sagt, du gehörst mir. Und das haben wir hier auch. Also wir waren in 3. Mose 19. Ne? Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Wenn du dann weitergehst, Kapitel 20, sagt Gott nochmal, ich bin der Herr, euer Gott, der euch von den Völkern abgesondert hat. Darum sollt ihr mir heilig sein, denn ich, der Herr, bin heilig. Ich habe euch abgesondert von den Völkern, dass ihr mein wäret. Also ihr gehört nur mir. Und so sagt Paulus, schreibt dann seine Briefe an die Gemeinden und manchmal ziemlich chaotische Gemeinden, diesmal Korintherbriefe, an die Heiligen und Geliebten in Christus. Also er meint nicht, ich schreibe jetzt an die Heiligen bei euch in der Gemeinde, die anderen 80% dürfen aber auch zuhören, sondern er spricht die Gemeinde als Heilige an. Ihr seid geheiligt durch den, der seine Hand auf euch legt. Und dann, und ich komme jetzt erst ganz am Schluss dahin und werde da jetzt nicht in die Details gehen, dann hat das auch Auswirkungen darauf, wie du lebst, wie du dein Leben führst. Das ist, also keine Angst, jetzt kommt nicht noch Teil 2, das ist schon Teil 3. Wie geht das dann praktisch in vielen Beispielen oder so? Mir geht es heute um diese Grundlage. Du gehörst diesem heiligen Gott. Und dann hat er einen Anspruch auf dein ganzes Leben. Dein Leben, deine Zeit, dein Geld, deine Beziehungen, deine Arbeit, deine Freizeit gehören diesem Gott. Und er will sich durch deine Arbeit und deine Beziehungen und so weiter verherrlichen. Er will sich darin widerspiegeln, wie du mit deinen Mitmenschen umgehst, wie du deinen Alltag führst, wie du arbeitest, wie du spielst. Und das kann man dann runterbrechen. Und da kann man gucken, okay, was heißt denn das dann für meinen Umgang mit meinem Geld? Was heißt das dann für meinen Umgang mit Sexualität? Was heißt denn das dann für... Und so weiter. Und wenn du 3. Mose 19 weiterliest, direkt die nächsten Verse, da wird es dann sehr schnell sehr praktisch. Umgang mit Armut, mit Reichtum, mit Geld, mit Sex, mit allem, was das Leben so bietet, das kommt da alles drin vor. Oder 2. Korinther 7, Vers 1, ne, um nochmal zu zeigen, das ist jetzt nicht nur eine alttestamentliche Kiste. Weil wir nun solche Verheißungen haben, ihr Lieben, so lasst uns von der Befleckung des Fleisches und des Geistes uns reinigen und die Heiligung vollenden in der Furcht Gottes. Also, weil wir diese Verheißung haben, weil Christus das alles getan hat, wollen wir dann auch diesen Weg gehen. Oder 1. Petrus 1 zum Schluss, sondern, also, oder Vers 14, als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, in denen ihr früher in eurer Unwissenheit lebtet, sondern wie der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel, also Wandel, Lebensweise. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Haben wir gerade gelesen. Also das hat Konsequenzen. Aber die Frage für dich ist, nehme ich diesen Ruf an? Nimmst du diesen Ruf an? Sagst du ja. Ja, du hast mich gerufen. Eigentlich dieser Ruf in die Heiligkeit, das war die Entscheidung, Jesus zu folgen, zu Jesus zu gehören, mein Leben ihm zu geben. Dann gehört es ihm, dem heiligen Gott. Und dann hat er einen Anspruch drauf, was mit diesem Leben passiert. Und vielleicht bist du schon ganz lange mit ihm unterwegs. Aber ich merke, man gewöhnt sich dann dran, dass Gott ja Sünde vergibt. Und das ist alles so irgendwie normal und alltäglich. Und man merkt, die Christen sind auch komisch. Manchmal komischer als die anderen. Ich wünsche mir und dir, dass wir neu begreifen, was es heißt, dass wir einem heiligen Gott gehören. Dass wir zu einem heiligen Leben berufen sind. Also einem reservierten Leben, einem ausgesonderten Leben für diesen heiligen Gott. Und er wird sich darin verherrlichen. Es wird ein Segen sein für andere, wenn wir ihm ähnlicher werden. Das ist der Ruf. Bevor die Israeliten ins verheißene Land einziehen, in Josua 3, sagt Josua zu ihnen: Heiligt euch, denn morgen wird der Herr Wunder unter euch tun. Ich weiß nicht, was Gott morgen tun wird, aber er will durch dich wirken, da wo du hingehst, bei der Arbeit oder wo du unterwegs bist. Und stell dich ihm ganz zur Verfügung. Das ist eigentlich das: Heiligt euch. Er lädt uns ein zu diesem Leben. Lass uns einen Moment still sein vor diesem heiligen Gott.